Sehr geehrter Herr Dr. Mattner, meine sehr geehrten Damen und Herren, darf ich Sie zu Beginn meines Beitrags mit auf eine Zeitreise nehmen, eine Reise in eine hessische Stadt im Jahre 2003. 76.000 Einwohnerinnen und Einwohner, zwei Hochschulen, 30.000 Studierende, die höchste Studierendendichte in Deutschland. Verwaltungssitz vom Regierungspräsidium über die Kreisverwaltung bis hin zu allen Gerichtsbarkeiten, kreisangehörig, planerisches Oberzentrum der Region, kaum Industrie, wirtschaftlicher Schwerpunkt Handel und Dienstleistungen. Darin Spitzenwerte, ein innenstadtrelevantes Kaufkraftpotenzial 4,1 Milliarden Euro im Jahr. Ein Zentralitätsgrad, der seinesgleichen sucht. Wie sieht wohl die Innenstadt aus? Blühend, mit Aufenthaltsqualität, mit Events und abgestimmtem Werbeauftritt, der bis in die Weiten der Region zu hören und zu sehen ist? Leider nicht. Der Branchenmix stimmt nicht, die Filialisierung in der einstigen Hochburg des Einkaufens verändert zunehmend das Gesicht der Innenstadt. Sie wirkt zunehmend austauschbar. Die hohen Mieten im Zentrum verhindern, dass inhabergeführte Mittelstandsgeschäfte mit eigenem, unverwechselbarem Angeboten eine andere Farbe in das Einheitsgesicht von bekannten Markenshops bringt. Sie verhindern auch, dass Cafés sich ansiedeln. Aber auch die Markenshops, nach denen das Publikum verlangt, sind nur vereinzelt zu finden. Andere Teile der Innenstadt drohen ganz wegzubrechen. Leerstand oder ein Euroshops mit entsprechender Optik und Kundenansprache verleiden die Lust auf Erlebnisshopping. Es wird von Eigentümerseite aus zu wenig investiert, aber gleichzeitig versucht, alles aus den Immobilien herauszuholen, was der Markt noch so hergibt. Denn leider ist der Besitzer oft weit, weit weg und bekommt von den Problemen und Sorgen vor Ort nichts mit. Und auch dann das noch. Als die Diskussion beginnt, den Bau eines weiteren großen Einkaufszentrums, einer Mall inmitten des Zentrums und nicht auf der grünen Wiese zuzulassen, entbrennt ein Streit zwischen dem damaligen Magistrat und den Vertretern des Innenstadthandels, der nicht nur in den Medien über reichlich Futter über viele Monate sorgte. Am Höhepunkt der Eskalation tragen die Geschäfte Trauerkleidung. In der Fußgängerzone sind einen ganzen Tag lang Trauergewänder zu sehen. Schaufenster werden schwarz verhüllt und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treten in den Streik. Man will mit drastischen Mitteln darauf hinweisen, dass die Innenstadt weiter veröden, ja sterben wird, wenn weitere Kaufkraft aus der Struktur zurückgezogen wird. Der Blick in das Tagungsmaterial, meine Damen und Herren, hat sicherlich längst verraten, von welcher Stadt ich spreche. Diese Zahlen und Fakten beschreiben die Situation in der Universitätsstadt Gießen. Der Überlebenskampf der Innenstädte, eine Situation, die viele, viele Städte in Deutschland kennen. Der Ort ist austauschbar, Land auf, Land ab, kämpfen Städte um ihre Innenstädte darum, dass der historische Kern des Lebens auch weiter dort stattfinden kann. Eine blühende Einkaufslandschaft gehört dazu, aber nicht nur diese, die Innenstädte funktionieren nicht ohne ihre Mittelpunktfunktion im traditionellen Handel. Sie funktionieren aber auch nicht ausschließlich dadurch, Innenstädte leben, weil sie soziale Angebote machen. Einkaufen gehört dazu, ebenso aber auch ein Schwatz auf der Parkbank, ein Ausruhen im Straßencafé, ein Treffen beim Straßentheater. Die Entwicklung von Einkaufszentren auf der grünen Wiese, an den Stadträndern, aber auch im Umland mit ihren vielen Parkplätzen, haben die Innenstädte unter Druck gesetzt. Doch nicht nur diese Entwicklung bedroht das Leben in der Mitte, auch die beschriebene Einigkeit im Stillstand und der Dissens in der Vision unter Einzelhändlern, der Drang, sich unliebsame Konkurrenz vom Leib zu halten und letztlich vor allem die unter Immobilienbesitzern herrschende und sehr kurzsichtige Rentabilitätsgleichung lässt die Bedeutung der Innenstädte als Orte attraktiven Lebens abschmelzen. Politik unter Druck. Die Politik vor Ort bringt dies immer wieder in eine sehr schwierige Position, denn die Ausweisung von weiteren Flächen auf der grünen Wiese schwächt die Lebensader der Stadt. Die Ansiedlung von Einkaufszentren in der Innenstadt wird, wie im beschriebenen Fall, als Kriegserklärung empfunden. Nichts zu tun hieße wiederum, dem zunehmenden Bedeutungsverlust der Stadtmitte tatenlos zuzusehen. Was ich sagen will, ist, man kann die Innenstädte nicht davor schützen, sich zu verändern, aber man kann und muss Veränderungen mit denjenigen gemeinsam gehen, die man dazu braucht. Ich will nicht sagen, dass eine protektionistische Wirtschaftspolitik prinzipiell falsch ist. Und ich wäre die Letzte, die behauptet, dass man den freien Markt das Regeln überlassen sollte und damit schon alle Wünsche befriedigt würden. Aber selbst ich, die ich nachgewiesenerweise nicht zu den Wirtschaftsliberalen zähle, fand die ein oder andere Argumentation, die um die Ansiedlung eines weiteren Einkaufszentrums sich spannte bei uns in Gießen, doch zum Teil schon recht erstaunlich. Ist es Aufgabe einer Stadt, ist es die Lösung des Problems, ein bestehendes, aber offenbar unzureichendes Angebot vor Konkurrenz zu schützen und damit die mobilen Verbraucherinnen und Verbraucher in andere, bessere Shoppingparadiese zu treiben? Oder ist es alleine Aufgabe einer Stadt, Events zu organisieren und mit Steuergeld zu finanzieren, um den Kundinnen und Kunden ein Verkaufsangebot schmackhaft zu machen? Deshalb und nur deshalb muss ich heute sagen, dass der Druck, den die Ansiedlung einer neuen Mall in Gießen unter dem bestehenden Einzelhandel ausgelöst hat, heilsam war. Ich glaube bis heute nicht übrigens, dass Gießen diese Mall unbedingt gebraucht hätte, aber die Innenstadt hat offensichtlich diesen Druck gebraucht, um selbst tätig zu werden, um sich selbst bewusst zu werden, um anzufangen, ihr Schicksal auch selbst in die Hand zu nehmen und nicht nur Unterstützung einzufordern. Gießen nun im Jahre 2010. Die Gießener Innenstadt macht Schlagzeilen. Ein Zusammenschluss der Business Improvement District, Boulevard der Marken, Selters Weg, hat im Jahre seines fünfjährigen Bestehens einen Preis bekommen. Er wurde als Innovationsquartier mit dem bundesweit ausgeschriebenen BIT Award des DIHK Berlin ausgezeichnet. Seit dem 1. Januar 2007 existieren die ersten unmittelbar zusammenhängenden BITs in Deutschland mit insgesamt 4 Einheiten. Gäste aus dem In- und Ausland reisen an, um sich über den Erfolg und auch über die Entstehungsgeschichte der Gießener BITs zu informieren, sich auszutauschen. Es geschieht viel in der Innenstadt, die Geschäftsleute sind außerordentlich rege. Das Marktquartier zeigt Gesicht, heißt es in den Schaufenstern aller Geschäfte dort, zum Beispiel die zu keiner Kette gehören. Auf Plakaten steht unter einem Porträt des jeweiligen Ladeninhabers: Hier bürge ich für Qualität, persönlich. In einem Leitprojekt Lichtinszenierung im BIT Selters Weg wurden Fassadenilluminationen angebracht. Eine Ausstellung von original großen Dinosauriern im Stadtraum brachte Tausende von Besucherinnen und Besucher in die Stadt. Eine Idee der BITs, umgesetzt von der eigens gegründeten Gießen Marketing GmbH, die dafür zahlreiche Unterstützer gewann. Auch die Fußgänger in der Innenstadt wurde und wird gerade von der Stadt grundlegend saniert. Die Mall interessiert übrigens niemanden mehr. Sie hat ihrerseits jetzt eigene Probleme mit Leerständen. Sehr geehrte Damen und Herren, 7 Jahre sind nicht wirklich viel. In den letzten 7 Jahren ist in unserer Stadt jedoch sehr viel möglich geworden. Dass es sich lohnt, die Gründe und Voraussetzungen für diesen Wandel noch einmal kurz näher zu betrachten. Und ich möchte im Folgenden zusammenfassend und kurz noch einmal 4 Punkte aufrufen. Das ist erstens die Auslöser für die BIT-Initiativen, zweitens den Gründungsprozess, drittens das Maßnahmenkonzept und viertens die Ergebnisse. Der Auslöser: bis 2003 haben unterschiedlichste Vereinigungen der Händler nebeneinander recht unstrukturiert unterschiedliche Interessen vertreten. Ich denke, in anderen Städten kennen Sie das sicherlich auch. Erst als der Magistrat den Willen zur Ansiedlung der Mall verkündete, fanden diese Vereinigungen quasi durch die gemeinsame Mall-Bedrohung zusammen. Wieder eine kleine Gruppe von denen, nämlich 10 bis 15 Personen, allerdings die bedeutendsten Immobilien besitzenden Geschäftsleute, fassten den Entschluss, selbst innovativ tätig zu werden. Diese 10 bis 15 Personen warben sowohl bei den anderen Grundstückseigentümern als auch bei den Landtagsabgeordneten aus der Region erfolgreich um Unterstützung. Ihr Vorbild kam aus Kanada und hieß im Business Improvement District. Dort hatte man schon vor 30 Jahren ein Erfolgsmodell für die Innenstadtentwicklung kreiert, eine private Initiative der Hauseigentümer eines definierten Quartiers. Auf Initiative der heimischen Landtagsabgeordneten verabschiedete Hessen Ende 2006 nach Hamburg als erstes flächenhaftes Bundesland das Gesetz zur Stärkung innerstädtischer Quartiere Inge genannt. Neu war dabei besonders, wenn ein BIT gegründet wird, beteiligen sich alle Hauseigentümer ideell und finanziell an abgestimmten Maßnahmen zur Aufwendung des innerstädtischen Quartiers. Trittbrettfahren ist nicht mehr möglich. Das Maßnahmenpaket wird kostenmäßig beziffert und bei allen Anliegern zur Abstimmung gestellt. Die Finanzen liegen in der Hand der BIT-Anlieger. Der Finanzbedarf wird durch eine zweckgebundene Abgabe gedeckt, die im laufenden Beitragsverfahren durch die Kommunen erhoben wird. Die Kosten werden auf alle Begünstigten verteilt. Ein Vorteil gegenüber allein durch die öffentliche Hand ausgeführten Projekten liegt aus der Sicht der BIT-Betroffenen auch darin, dass sie Art und Umfang der Maßnahmen selbst bestimmen und damit sich besser damit auch identifizieren können. Den Hauseigentümern und Gewerbemietern im BIT bietet sich so die Chance, zukunftsweisende Programme zu entwickeln. Das BIT wird zu einer stabilen und damit handlungsfähigen Einheit. Das Verfahren ist verbindlich. Alle Hauseigentümer stimmen über das Paket ab. Bei weniger als 25% Zustimmung ist das Paket, Ablehnung ist das Paket qua Gesetz verbindlich von allen zu tragen. Der Handel kann, sollte, aber er muss nicht, sich ergänzend beteiligen. Die Maßnahmen werden mit der Stadt eng abgestimmt, Kosten werden definiert. Ein Umsetzungszeitraum ist definiert, 5 Jahre, ein großer Schritt in Richtung eines gemeinsamen Ziels. Ganz kurz zum Gründungsprozess. Bereits im Folgejahr 2006 wurde das erste BIT in Gießen gegründet. 3 weitere folgten im Folgejahr 2007. Die politische Führung der Stadt sorgte für die notwendige Unterstützung, zum Beispiel die notwendigen Daten der Grundstückseigentümer, die Basisinformation für die Budgetabschätzung sowie Hilfestellungen zur Distriktabgrenzung und die Entwürfe öffentlicher rechtlicher Verträge. Drittens das Maßnahmenkonzept. Da es trotz des gemeinsamen Gegners Mall immer noch unterschiedliche Entwicklungsziele gab, wurde die Entscheidung für 4 BITs mit einer gemeinsamen Anleitung getroffen durch ein Planungsbüro. Die Quartiere wurden gebildet durch Homogenität der Bereiche im Städtebau, durch Branchenmix sowie die stimmige Wahrnehmung aus Kundensicht. Die Möglichkeit, die Stärken herauszuschälen und so verschiedene Zielgruppen anzusprechen, das Wir-Gefühl, der Konsensgedanke in den BITs und die Möglichkeit, verschiedene Beitragshöhen anzusetzen, sind Potenziale der BITs. Konsens war und ist bei allen 4 BITs der Wunsch nach einem gemeinsamen Entwicklungskonzept für das Zentrum. Dieses umfasst im Wesentlichen Dienstleistungsangebote für Hauseigentümer, Vorschläge für Baumaßnahmen, Hilfestellung für die Grundstücksbewirtschaftung, insbesondere bei Leerständen übergreifende Werbemaßnahmen, die gemeinsame Organisation von Veranstaltungen und das Privileg nach Inge bei Anhörungsverfahren Stellungnahmen abgeben zu können. Aber hoheitliche Aufgaben waren und sind natürlich nicht zulässig. Außerdem waren Maßnahmen, die der Daseinsvorsorge vorbehalten sind, der Gemeinde vorbehalten, das heißt der Stadt vorbehalten. Ich komme zum Schluss zu den Ergebnissen, zum Fazit. Die Möglichkeit, BITS zu gründen und damit innerstädtische Quartiere zu stärken, ist kein Allheilmittel gegen verödende Innenstädte, aber es ist ein wichtiges Instrument. Voraussetzung dafür ist, dass eine Stadt über ein funktionierendes Gemeinwesen verfügt, in dem sich nicht nur Politikerinnen und Politiker, sondern auch Geschäftsleute und Grundbesitzer und natürlich auch die ehrenamtliche Bürgerschaft für ihre Stadt, für ihr Umfeld verantwortlich fühlen. In Gießen hatten und haben wir das Glück, dadurch entsteht eine echte Win-Win-Situation für alle, für Einzelhändler, für Kunden, für Gäste, für Eigentümer, vor allem für die Menschen und für die Stadt Gießen. Und Inge hat auch gerade in Zusammenarbeit mit Stadtmarketing, Stadtentwicklung und Hauseigentümern wichtige Impulse gesetzt. Die BITS sind ein Erfolgsmodell in Gießen, gerade auch, weil sie lokale Besonderheiten und Teilziele unter einem großen Ganzen berücksichtigen. Die Philosophie des Gesetzes Inge, das übrigens im Herbst diesen Jahres in Hessen fortgeschrieben wurde mit leichten Änderungen, lautet: Gemeinsam sind wir stark. Wie bei allen Bürgerbeteiligungsprozessen kommt es aber nun darauf an, dass alle Partnerinnen und Partner weiter an einem Strang ziehen und sich Ehrlichkeit, Transparenz und Gerechtigkeit auch in den weiteren Handlungen wiederfinden. Ein Gesetz allein schafft nur den Rahmen. In der Umsetzung dieser partnerschaftlichen Idee braucht es weiterhin und natürlich immer Menschen, die diesen gemeinsamen Weg gehen wollen. In Gießen sind wir dabei auf einem guten Weg und ich hoffe, dass es dabei bleibt. Besuchen Sie uns einmal und lassen Sie sich anstecken von diesem Gedanken. Ich danke Ihnen.